Ihr Lieben, vor 10 Jahren wurden 33 Bergleute in Chile nach einem Grubeneinsturz verschüttet. 69 Tage mussten sie in absoluter Dunkelheit in 624 Metern Tiefe warten, bis sie gerettet wurden. Noch nie haben Menschen über einen so langen Zeitraum in der Dunkelheit gelebt. Vor allem diese tiefe, schwarze Dunkelheit hat ihnen zu schaffen gemacht. Einige litten unter Depressionen, weil ihnen das Sonnenlicht fehlte, andere wurden körperlich krank, weil unser Immunsystem ohne Licht schwächelt. Draußen aber arbeiteten inzwischen fieberhaft einige an einem Tunnel, um die Bergleute zu retten. Sie wussten, dass ihre Kumpel sterben würden, wenn sie nicht bald Licht und Wärme bekommen würden. Auch die Bibel berichtet uns am Anfang von einem großen Unglück im Paradies. Weiß jemand von euch, was da passiert ist? Kann sich jemand erinnern? Noch nie den Anfang der Bibel gelesen. Tja, ist ja jemand mutig? Der Sündenfall, hervorragend. Okay, der Sündenfall klingt schon mal gut. Was ist da passiert? Wie muss ich mir das vorstellen? Es wurde ein Apfel gegessen, richtig, von einem verbotenen Baum. Und wer war dafür verantwortlich? Adam und Eva, richtig. Und auf wen waren sie reingefallen? Schlange, hervorragend. Okay, wir haben die Leute, die Akteure jetzt zusammen. Prima. Also bei den nächsten Fragen klappt das hoffentlich ein bisschen besser. So schwer ist das ja gar nicht. Okay, also die Menschheit hatte von dem verbotenen Baum gegessen und dadurch war das Paradies verloren gegangen und die Menschen würden sterben. Alle würden sterben. Gott wusste das, dass seine Welt untergehen würde, wenn er nicht irgendetwas tun würde. Und Gott machte einen Rettungsplan, so wie bei den Leuten damals in Chile. Darum hat er sich so einen Plan zurechtgelegt, um die ganze Welt wieder in Ordnung zu bringen. Und diesen Plan hat er für uns in der Bibel aufgeschrieben. Und auch die Stelle, die wir gerade gehört haben, von dem König David und dem Haus, das er bauen will und das er dann doch nicht bauen soll und Gott baut ein Haus für ihn, das gehört alles in diesen Plan hinein. Ein Mann namens Erich Sauer hat das mal aufgemalt. Ich habe euch das hier mitgebracht. Und ich komme euch jetzt mal ein bisschen näher. So, da sieht man hier zum Beispiel, hier sieht man den Baum und man sieht auch die Schlange. Die schlängelt sich hier noch ein bisschen weiter. Hier sieht man zum Beispiel die Arche. Da ist der Noah mit den Tieren spazieren gefahren. Hier sieht man den Turmbau von Babylon. So, und in der Mitte, was sieht man da? Ein Kreuz, genau. In der Mitte sieht man ein Kreuz, das gehört auch in die Mitte, weil das ist unheimlich wichtig, das werden wir uns gleich auch noch angucken. So, und dann geht die Geschichte weiter. Und dann kommt hier hinten kommt so ein großer Thron, der steht für Gott, der dann entscheidet, was mit uns passieren wird. Wir gehen hoffentlich in die Ewigkeit. Und der auch entscheidet, was mit der Schlange passieren wird. Die schlängelt sich hier raus und verschwindet für immer. Also man sieht, da steht ein Plan hinter. Wir sind im Moment irgendwo hier. So in dem Bereich. Also da kommt auch noch ein bisschen was. Aber es ist auch schon etliches geschehen. Und das Interessante ist, dass Gott all das, was da geschehen sollte, tatsächlich angekündigt hat. Und deswegen wünsche ich euch, dass euch heute so ein Licht aufgeht, was Gott alles für uns vorbereitet hat, was er uns verheißen hat und was tatsächlich erfüllt ist. Und wenn wir uns an so eine Verheißung, wie wir vorhin gehört haben, für die Schule festhalten, dann können wir uns da wirklich felsenfest drauf verlassen, weil Gott schon ganz oft bewiesen hat, dass er zu all seinen Verheißungen steht. Ja, dass unsere Welt steht und dass wir Zukunft haben, das ist tatsächlich ein Wunder Gottes, der das alles wunderbar gemacht hat. Und ich möchte mit euch jetzt noch mal ein bisschen durch diesen Plan hindurchgehen. Wir waren gerade bei der Schöpfung, da ist was schiefgelaufen und direkt im Anschluss an die Schöpfung, da sagt Gott, von nun an setze ich Feindschaft zwischen der Schlange und den Nachkommen Evas. Sie werden der Schlange den Kopf zertreten und die Schlange wird ihnen in die Ferse beißen. Das ist so ein Satz, den überliest man schon mal relativ schnell, aber eigentlich steckt da eine ganz große Verheißung drin. Und wenn ihr jetzt mal nachdenkt, welcher Nachkomme Evas hat wann dem Teufel den Kopf zertreten? Habt ihr da eine Antwort drauf? Schon mal von gehört? Kann nur Jesus sein, richtig. Und was denkt ihr, bei welchem Ereignis das wohl passiert ist? Gerade da bei dem Bild, das wir gesehen haben, da war so in der Mitte sowas Schwarzes, ein Kreuz. Also der Dieter ist echt der Profi hier, das ist wunderbar. Ja, genau. Also, ihr habt das natürlich auch gewusst, ihr habt nur euch nicht getraut, es zu sagen, oder? Ja, ganz genau. Also das ist ganz interessant, dass die Bibel erzählt, dass irgendwann ein Nachkomme Evas kommen wird, Jesus, und der wird den Teufel besiegen. Der Apostel Johannes, der fasst das mal so zusammen, der sagt, der Sohn Gottes ist auf die Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus ist auf die Erde gekommen, um die ganze Arbeit der Schlange zu zerstören. Leider hat Jesus den Teufel nicht vollkommen vernichtet. Er hat ihm auf den Kopf getreten. Aber er lebt noch. Und deswegen haben wir manchmal mit Zweifeln zu tun, mit Versuchungen zu tun, mit schlechten Tagen. Aber das, was Jesus damals getan hat, das war ein tödlicher Tritt. Und der Teufel wird daran zugrunde gehen. Bis dahin trägt uns eine andere Verheißung aus der Geschichte von Noah. Da hat Gott gesagt, nie mehr will ich um der Menschen willen die Erde verfluchen und alles Lebendige vernichten, auch wenn die Menschen böse sind. Solange die Erde steht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wann hat sich diese Verheißung denn erfüllt? Nach der Flut bei Noah, da gab es einmal einen Regenbogen, seitdem hat den keiner mehr gesehen, oder? Lina, hast du schon mal einen Regenbogen gesehen? Okay, prima, gut. Also das erfüllt sich immer wieder, eigentlich jeden Tag. Wir haben immer noch Sommer und Winter. Gut, dieses Jahr haben wir keine Hitze gehabt, aber ja, normalerweise wiederholt sich das immer wieder. Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wir leben jeden Tag von dieser Verheißung. Und das liegt daran, dass Gott lieber seinen eigenen Sohn für uns geopfert hat und ihn ans Kreuz gegeben hat, als dass er uns verloren gibt und in den Tod schickt und aufgibt. Wieder der Apostel Johannes, der hat das zusammengefasst mit den Worten, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewig leben. Das ist die wichtigste Nachricht der ganzen Bibel. Gott hat uns einen Retter geschickt. Und davon erzählt die ganze Bibel. Davon erzählt das Alte Testament und das Neue Testament erzählt, wie dieser Retter gekommen ist. Mindestens 48 Mal wird uns der Retter im Alten Testament versprochen. 48 Mal hat Gott gesagt, ich schicke euch einen Retter. Und er hat uns auch gesagt, was dieser Retter alles tun wird. Selbst Abraham wusste schon davon, denn Gott hatte zu ihm gesagt, ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein für alle Völker der Erde. Und Abraham glaubte diesem Versprechen Gottes. Abraham wird ein Segen sein für die ganze Welt. Das kann nur daran liegen, dass Gott mit Abraham eine Geschichte angefangen hat und diesen Abraham in seinen Plan eingebaut hat. Und Abraham glaubte so fest an diesen Rettungsplan Gottes für die Welt, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn zu opfern. Er wusste, dass Gott seinen Sohn von den Toten auferwecken würde, damit sich der Heilsplan Gottes erfüllt. Auch die Nachkommen Abrahams hielten an diesem Glauben fest. Sie warten bis heute auf den Messias. Das ist das hebräische Wort für den Retter Gottes. Denn schon ganz früh bekam einer ihrer Propheten eine Verheißung von Gott. Bileam sah in einer Vision: Ich sehe einen Retter in der Ferne kommen. Er kommt ganz bestimmt. Wie ein Stern geht er im Volk der Söhne Jakobs auf. Ein großer König steigt in Israel empor. Er wird alle seine Feinde besiegen. Ich denke, hier zeigt sich, dass Gott bei seiner Rettungsaktion auch noch ganz viel Freude und Humor hat. Denn was war bei der Geburt von Jesus am Himmel zu sehen? Ein Stern. So wie Gott das verheißen hatte, setzt er bei der Geburt von Jesus einen ganz besonderen Stern an den Himmel. Und die Weisen aus dem Morgenland finden dadurch den Stall in Bethlehem. Und alles deutet auf die Verheißung von Bileam hin. Nun kommen wir zurück zu der Geschichte von König David, die wir gehört haben. Auch diese Geschichte hat etwas mit der großen Rettungsaktion Gottes zu tun. Nachdem David König von Israel wurde, wollte er Gott einen Tempel bauen. Er selbst wohnte schon in einem großen Palast. Da sagte er sich, Gott soll nicht mehr in einem Zelt wohnen, sondern auch in einem wunderschönen Haus. Und Gott freute sich darüber und schenkte David eine Verheißung. David, du wirst mir kein Haus bauen, aber ich werde dir ein Haus bauen. Wenn du stirbst, werde ich einen deiner Nachkommen als deinen Nachfolger einsetzen und werde sein Königtum festigen. Er wird dann für mich ein Haus bauen und ich werde seiner Herrschaft für immer Bestand geben. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Tatsächlich folgt einer seiner Söhne David auf den Thron. Also als David stirbt, wird einer seiner Söhne König. Weiß einer von euch, wie der hieß? Hervorragend. Salomo. Also Salomo wird König und Salomo baut für Gott einen wunderschönen Tempel. Aber die Verheißung Gottes geht weit darüber hinaus. Gott spricht hier ja schon von einem ewigen Königtum. Und Salomo ist, soweit ich das sehe, schon lange nicht mehr König. Der ist ja irgendwann gestorben. Gott hat also versprochen, dass einer der Nachkommen von König David ein ewiges Königtum haben wird, für immer leben wird und als Gottes Sohn bekannt sein wird. Aus der Familie Davids wird der König aller Könige kommen, ein König, der größer ist als alle Könige der Welt, weil er der Sohn Gottes ist. Manchmal wird uns ja erzählt, vor allem von den Muslimen, Gott kann keinen Sohn haben. In der Bibel steht schon im Alten Testament, er kann und er wird und er hat in Jesus einen Sohn bekommen. Denn was meinst du, aus welcher Familie Jesus stammte? Ja, genau. Jesus stammt aus der Familie von König David. Und nicht nur sein Vater, der Josef, ist ein Nachkomme Davids, sondern auch Maria, seine Mutter. In Lukas 2, Vers 4 steht, weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er sogar nach Bethlehem in Judäa reisen, in die Stadt Davids, weil das diese Volkszählung, die die Römer gemacht haben, bestimmte. Josef und Maria sind Nachkommen Davids und die Verheißung Gottes erfüllt sich ein weiteres Mal. Es zieht sich also eine Linie von Abraham zu David und von David zu Jesus, sodass der Evangelist Matthäus schreibt, von Abraham bis König David sind es insgesamt 14 Generationen. Von David bis zum babylonischen Exil, da wo wir am Anfang die vier Jungs in der Schule erlebt haben, sind es wiederum 14 Generationen und noch einmal 14 Generationen nach dem babylonischen Exil bis zu Christus. Ich finde, es ist deutlich zu erkennen, dass ein Plan hinter all diesen Ereignissen steckt. 14 Generationen bedeutet, dass Gott die Jahre abgezählt hat. Wenn du die Generation 1 bist, dann sind deine Eltern die Generation 2, deine Großeltern die Generation 3 und deine Urgroßeltern sind die Generation 4. Richtig. Also das mit dem Zählen in der Schule muss auch noch besser werden. So,
4 Generationen und immer so weiter bis zur Generation 14. Ich hoffe, du merkst, dass Gott die Ereignisse alle gelenkt hat, dass sein Plan zur Rettung der Welt absolut vollkommen gelingt. Und mittendrin in all dem steht ein ganz großer Prophet, der heißt Jesaja. Und Jesaja hat 700 Jahre vor der Geburt von Jesus gelebt und hat ganz viel aus dem Leben von Jesus uns verheißen im Namen Gottes. So sagt er zum Beispiel: Ein Kind ist geboren, der künftige König ist uns geschenkt, und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden: Wunderbarer Ratgeber, starker Held, ewiger Vater und Fürst des Friedens. Allein schon an diesen Namen muss man ja schon merken, das ist kein normales Kind. Hier geht es um den Retter, um Jesus. Es geht nicht um einen normalen König. Es geht um den, der die wunderbaren Pläne Gottes erfüllt, der den Heilsplan Gottes verwirklicht, der uns rettet und uns wieder Licht und Hoffnung schenkt. Und Jesaja sagt, er ist ein wunderbarer Ratgeber. Das heißt, er hilft uns auch in unserem Alltag, dass wir wirklich das Ziel bei Gott erreichen. Er ist bei uns in der Schule, er hilft uns bei den Prüfungen, er ist bei uns im Beruf oder auch bei uns zu Hause. Er hilft uns, dass wir unseren Weg im Leben finden und die Verheißung Gottes verstehen. Denn Gott hat dich und mich ins Leben gerufen und sich ganz viel Gutes für uns ausgedacht. Da liegen auch in unserem Leben ganz viele wunderbare Verheißungen, die erfüllt werden wollen. Und es wäre schade, wenn wir an diesen Verheißungen achtlos vorübergehen. Ich finde es super, so jemanden wie Jesus an meiner Seite zu wissen. Er gibt mir immer wieder eine zweite Chance. Er hilft mir immer wieder zurück auf den Weg mit Gott zu kommen. Denn Jesus ist, so sagt Jesaja, ja auch der starke Held. Jesus sagt selbst: Gott hat mir unbeschränkte Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Jesus kann unser Leben so lenken, dass es wirklich gut wird. Er hat den Teufel besiegt. Er hat sogar am Kreuz gerufen, es ist vollbracht, und das als Sieg gefeiert. Jesaja sah auch das lange im Voraus, denn er schrieb: Wegen unserer Schuld wurde der Auserwählte Gottes gequält und wegen unseres Ungehorsams wurde er geschlagen. Die Schuld der ganzen Welt hat Gott ihm aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er ertrug es ohne zu klagen. Er wurde verhaftet, verurteilt und hingerichtet, aber er wird das Licht wieder sehen. Jesus hat tatsächlich die Welt gerettet. Er hat die Schuld der ganzen Welt am Kreuz auf sich genommen. Er hat den Preis für unseren Ungehorsam bezahlt. Den Ungehorsam, der mit Adam und Eva und dem Apfel im Paradies begann und der sich mit uns immer noch fortsetzt. Immer wenn wir etwas falsch machen, können wir es zu Jesus ans Kreuz bringen und er vergibt uns. Und wenn das Böse mal nach dir greift, ist Jesus auch da, um dir zu helfen. Er hört dich überall, wenn du betest. Du musst dich nur an ihn wenden und glauben, dass er der starke Held ist, der dich rettet. Dann wirst du, denke ich, auch merken, dass Jesus der ewige Vater ist. Er ist besser als jeder Vater auf dieser Welt. Er macht uns zu Königssöhnen und Königstöchtern. So sehr liebt er uns, dass er immer an unserer Seite steht. Jesus hat seine Jünger mal gefragt, ob ihnen irgendetwas gefehlt hatte in der Zeit, wo sie mit ihm unterwegs waren, ob es ihnen irgendwo da schlecht gegangen wäre. Und sie haben geantwortet: Nie, Herr. Niemals ging es uns schlecht. Es war immer gut. Denn Jesus sorgt wirklich gut für seine Leute. Und er ist auch noch der König des Friedens. Wenn dich mal Zweifel und Sorgen plagen, kannst du zu Jesus gehen und er erfüllt dich neu mit seinem Frieden. Bei ihm wirst du Ruhe finden, weil du dich ausruhen kannst, denn Jesus sorgt als König für dich. Früher haben sich die Omas und Opas in der Gemeinde von ihren Lieben mit den Worten verabschiedet: Such Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Ich glaube, in diesem Gruß steckt ganz viel Weisheit. Und wenn du alles andere von heute Morgen vergisst, dann halt diesen Satz fest. Such Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Jesus ist der wichtigste Bestandteil in Gottes Rettungsplan für die Welt. Und wenn du nicht an ihn glaubst, dann macht alles andere keinen Sinn. Die 10 Gebote werden dich nicht retten. Sonntags mal in den Gottesdienst zu gehen, auch nicht. Aber Jesus, der kann dich retten und er sorgt dafür, dass du zurück ins Paradies kommst. Dass Jesus der versprochene Retter ist, beweist die Bibel mit mindestens 48 Stellen. Ein paar davon haben wir uns heute angesehen, aber lange noch nicht alles. Wir haben uns ein Stück Weihnachtsgeschichte und Ostergeschichte angeguckt, aber es gäbe noch so viel mehr zu erzählen. Zum Beispiel auch, dass der Prophet Micha 700 Jahre vor der Geburt Jesu verheißen hat, dass Jesus in Bethlehem geboren wird. Bethlehem, aus dir wird der Mann kommen, der die Welt retten wird. Jesaja prophezeit auch nicht nur, dass Jesus am Kreuz sterben wird, sondern auch, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wird und am Kreuz mit einer Lanze durchbohrt wird. Und alles ist genauso eingetroffen. Nehmen wir all diese Verheißungen zusammen, dann ist das fast unmöglich, dass sich alle diese Dinge im Leben eines Menschen erfüllen. Die Wahrscheinlichkeit ist ganz gering. Mathematisch ausgedrückt ist das 1 hoch 10 hoch 17. Also das ist eine 1 mit ganz vielen Nullen dahinter. Mathematisch gesehen heißt das, im Lotto zu gewinnen, ist wesentlich einfacher. Das ist ungefähr so, als würde ich versuchen vorherzusagen, welche Mannschaft im Jahr 2722 durch welchen Sieg mit welchem Ergebnis Fußballweltmeister wird. Es ist unmöglich. Aber ich will dir das noch ganz praktisch zeigen, wie schwierig das ist. Wir haben hier vorne ganz viele Fliesen. Ja, ich denke, ihr seht die alle hier. Fliesen, Fliesen, Fliesen.
Jetzt stellt euch mal vor, dass nicht nur diese Bühne mit Fliesen bedeckt wäre, sondern auch dieser ganze Saal, ganz Eibelshausen, ganz Hessen, ganz Deutschland, die ganze Welt. Die ganze Welt ist bedeckt mit diesen Fliesen und die sehen alle gleich aus. So, eine Fliese, eine dieser Fliesen hat unten drunter ein rotes Kreuz. Eine, auf der ganzen Welt. So, und jetzt gibt es einen Menschen, also ich nehme jetzt einfach mal den Samuel. Du kannst ruhig sitzen bleiben. Du hast jetzt die Chance, dein ganzes Leben zu nutzen, um über die Welt zu laufen, dir all diese Fliesen anzugucken. Aber du darfst dich nur einmal bücken und eine Fliese umdrehen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die Fliese mit dem roten Kreuz findest? Ich glaube, das ist ziemlich gering, oder? Ja. Das ist ungefähr die Wahrscheinlichkeit, die zutrifft, dass es einen Menschen gibt, der alle Verheißungen im Alten Testament in einem Leben erfüllt, so wie Jesus das getan hat. Ja. Also ich hoffe, ihr versteht, es wird kein zweiter kommen. Jesus ist der eine, der all diese Verheißungen erfüllt hat. Und das ist ein ganz großes Wunder Gottes. Und für mich ist es deswegen keine Frage, ob Jesus der Retter ist oder ob es irgendwann vielleicht einen anderen geben wird. Für mich ist das völlig klar. Es gibt nur den einen. Und es gibt keinen Grund, an Jesus zu zweifeln. Er ist der, auf den Eva und Adam, Noah, Abraham, König David, Salomo und Jesaja gewartet haben. Er ist der Retter der Welt und der Einzige, der dich und mich zu Gott zurückbringen kann. Und darum möchte ich dich heute einladen, dich von Jesus retten zu lassen. Dafür musst du gar nicht viel tun. Du musst Jesus nur sagen, dass du gerne gerettet werden möchtest. Sag ihm, dass du den Rettungsplan endlich verstanden hast. Und bitte Jesus um Vergebung für das, was in deinem Leben bisher schiefgelaufen ist. Und dann vertraue ihm, dass er dein Leben zum Guten wendet. Dann wird Jesus dir zeigen, dass sein Tod auch für deine Rettung ausreicht. Und er wird dich sicher ans Ziel in Gottes Herrlichkeit führen. Amen.